Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Meine Herrschaften, was haben wir Themen zu besprechen heute? Mein lieber Michael. Sag mal, die Bayern kriegen einen neuen Trainer. Weil sie gegen Bochum verloren haben und die Meisterschaft dem Leverkusen unter Umständen gar nicht mehr zu nehmen ist, es sei denn, die Bayern schaffen es jetzt bei Leverkusen, eine derartige Unruhe zu stiften, weil der Alonso dann ja anschließend nach München und ach, du ahnst es nicht, du ahnst
da
es nicht.
Übrigens, hast du dieses Weltplakat gesehen? In Bochum, Leverkusen, Lazio, Lochum. Hast du das gesehen? Ja, die Fans haben echt geile Sachen drauf, wo man drüber lachen kann. Ey, das war leider das Einzige, worüber was ich gelacht habe diese Woche, glaube ich, so das Gefühl.
Ja, das stimmt. Die traurige Nachricht der Woche war der plötzliche Tod von Andi Brehme.
Boah, jetzt ziehst du mich aber ganz runter.
Ich weiß, Weltmeister von 1990. Wir haben ihn noch gesehen bei der Trauerfeier für Franz Beckenbauer, als er dort einer derjenigen war, die im Mittelkreis standen und an Franz gedacht haben. Andi Brehme, derjenige, der 1990 im WM-Finale diesen entscheidenden Elfmeter gegen Argentinien versenkt hat. Du hast mit ihm zusammengespielt.
Ja.
Ich habe ihn natürlich immer nur aus der Ferne erlebt und habe mir immer gedacht, ach du, was für ein angenehmer, grundbodenständiger, vernünftiger Typ.
Absolut, ja. Also ich kann dem eigentlich auch, was überall berichtet und geschrieben wurde, nichts hinzufügen. Ein sehr angenehmer Typ, ohne jegliche Allüren. Auch überhaupt keinen Willen, sich da irgendwie einzumischen, einfach nur seinen Fußball zu spielen. Eigentlich immer, ich wüsste nicht, dass ich mich mehr mit dem irgendwie, mit dem konnte man sich, glaube ich, gar nicht in die Klotten kriegen. Ja, das ist ganz tragisch. Also ich muss ja echt sagen, Beckenbauer hat mich ja schon runtergezogen, jetzt auch Brehme, ey. Puh, und dann jetzt dieser ganze Mist noch diese Woche, das ist ja alles sehr unschön, muss ich sagen. Diesen Februar streiche ich mal aus meinem Gedächtnis.
Auf den BVB kommen wir gleich noch zu sprechen. Wir haben ja euch angekündigt, wir würden auch mit euch mal über das Thema Fanproteste reden, weil wir es in der vergangenen Woche nicht mehr geschafft haben. Ja, weil ich da ja quasi die Diskussion schon im Keim erstickt habe und es abgewürgt habe. Weil ich nämlich anschließend noch einen ganz wichtigen anderen Termin.
Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Um mal wieder auch ein bisschen was Lustiges zu sagen. Ja. Ne? Das ist natürlich überhaupt nicht gut angekommen bei unseren Leuten. Ne? Also da schreibt der Mario Luca, lieber Fußballfreunde, ihr seid zu gut, um die Sendung mit nur 33 Minuten auf dem Tacho zu beenden. Bitte mehr. Oder Blakanal, viel zu kurz, meine Zugfahrt geht 2 Stunden. Ja, wofür zahle ich GEZ? Blakanal, ich weiß nicht, wofür du GEZ zahlst. Für uns auf jeden Fall nicht. Und jetzt kommt noch zum Schluss noch BVB GF2OE. Immer kürzer, fast schon Arbeitsverweigerung. Mm. Und Dortmund, der junge Martin, stimmt zu. Da sag ich nur, wir passen uns so langsam den Leistungen der Mannschaft an, würde ich sagen, was die Arbeitsverweigerung angeht. Aber da kommen wir ja auch noch gleich zu. Also heute machen wir es länger, das sagst du. Ne?
Also Punkt A, du hast vollkommen recht. GEZ, wir kriegen nichts. Nein, wir machen das für euch. Und wir sind ja auch hier nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Hörfunksender, also hinter diesem Podcast. Steckt ja mein schnuckeliger Arbeitgeber, das ist Radio 91.2 hier aus Dortmund und wir sind ein Privatradio, das heißt wir bekommen dort nichts von dem großen Kuchen der Gebühren ab, sondern wir müssen gucken, dass wir uns selbst finanzieren. Das dazu, also das ist die reinste Leidenschaft, mit der wir euch jede Woche hier begleiten.
Ja, darf ich was sagen? Ja, Leidenschaft ist ja was?
Leiden. Du meinst das Leiden. Ne?
Und ich muss dir ehrlich sagen, ohne Scheiß, ne? Ich habe ja unsere Ankündigung da sehr ernst genommen und ich habe noch nie in diesen ganzen Jahren, wo wir das machen, noch nie habe ich mich mit einem Thema so beschäftigt wie mit diesem Fan-Dingel. Weil du weißt, die Fans liegen mir sehr, sehr, sehr am Herzen. Ich habe denen unheimlich viel zu verdanken in meiner schlimmen Zeit. Wenn ich die nicht gehabt hätte, weiß ich wo. Ja, und deswegen bin ich natürlich erstmal grundsätzlich super positiv gegen die Fans und auch gerade gegen die Südtribüne oder für die Südtribüne. Also, wie gesagt, nochmal, ich habe denen ganz viel zu verdanken. Und deswegen wollte ich mich da auch jetzt wirklich ganz fein drauf vorbereiten und habe mir die ganze Woche jeden Scheiß angeguckt. Im Fernsehen, gelesen, überall recherchiert und gemacht. Aber jetzt bin ich ich bin echt völlig Baller. Mhm. Also wenn ich heute irgendwelchen Blödsinn rede, ja, dann bitte ich das jetzt schon zu verzeihen. Mhm. Ja, also das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Ja, aber gut, fangen wir mal an. Oder fang du mal an, vielleicht kann ich was sagen.
Nee, du gar nicht. Also ich habe in dieser Woche ganz, ganz viele andere Themen gehabt. Deswegen habe ich das für mich so ein bisschen gefühlt zur Seite geschoben. Wollte mich dann irgendwann jetzt dann auch mal darauf vorbereiten. Hab diese ganzen Talksendungen im Gegensatz zu dir, also Hart aber fair und Co. Also und bei Lanz und so, das habe ich gar nicht geguckt. War immer nur nach wie vor ein Teil amüsiert, wenn dann irgendwelche ferngesteuerten Autos da auf einmal über den Rasen gefahren sind oder irgendwelche kleinen ferngesteuerten Flieger und der Kommentatorenkollege Angst um die Sicherheit. der Spieler hatte, ja klar, gut, wenn also die, nein, komm, egal, nein, ich will gar nicht darüber spekulieren, was man mit solchen ferngesteuerten Geschichten sonst noch anstellen kann. Also deswegen schon komisch, dass
ja,
die überhaupt
ins Stadion kommen. Das war auch gar nicht das Thema, was mich da, also gut, dass da jetzt keiner zu Tode kommt oder sich verletzt, weil da so ein Ding durch die Gegend fährt, ist glaube ich klar. Beim Flugzeug ist es schon ein bisschen vielleicht gefährlicher. Ich glaube, es geht mir darum, dass es das den Leuten Angst macht, was man alles ins Stadion mit reinkriegt.
Ja, das wollte ich damit sagen.
Das macht mir auch Angst.
Das wollte ich gerade damit sagen, genau.
Ja, ich kann mich nämlich erinnern, ich war mal beim Länderspiel auf Schalke, und da logischerweise eingeladen als Mitglied im Club der Nationalspieler. Da weiß ich noch, da hatte ich so eine kleine Schachtel aus Blech oder was, da hatte ich ein paar Bonbons drin, irgend so ein Scheiß, so einen kompletten Müll. Da haben die mich durchsucht und da musste ich das abgeben. Da habe ich gefragt, sag mal, habt ihr sie nur alle? Weil, ja, ich könnte damit werfen. Ja, also wirklich, das war unvorstellbar. Ja. Und dann habe ich gedacht, wenn die mir, ja, das abnehmen, wie kriegen die dann Flugzeuge und fernbedienbare Autos und von den ganzen Leuchtraketen und diesen ganzen anderen Zeug da ganz zu schweigen, wie kriegen die das immer damit rein? Ne? Die Frage ist ja nicht ganz unberechtigt. Ne? Und wenn da jetzt mal ein Spaßvogel mal ein Bömmchen mitnimmt, verstehst du, das ist schon also nicht ganz ohne. Ne?
Das ist nämlich genau der Punkt. Also das habe ich mich dann auch gefragt. Ne? Wie kriegen die das da rein? Vor allen Dingen diese Menge Tennisbällen und an anderen Gegenständen. Gibt es da möglicherweise Ecken? Ja, Ecken, das gilt dann ja auch für Pyro, in denen die Ultras weniger kontrolliert werden, weil möglicherweise Punkt A, auf der einen Seite jeder weiß, da kommen die Ultras und die kontrollieren wir nicht und Punkt B, möglicherweise dann im Ordnungspersonal auch Sympathisanten sind, die dann, ich weiß es nicht. Ich kann
anderes, anderes Thema. Ne? Anderes
das ist ein ganz anderes, das ist ein ganz anderes Thema. Naja, auf jeden Fall hat dann ja jetzt das Präsidium der DFL da auf die Bremse getreten, ne? Sehr überraschend finde ich, und gesagt, okay, wir nehmen das ernst.
Auf die Bremse getreten ist gut. Ich würde sagen, eine Vollbremsung gemacht.
Eine Vollbremsung gemacht, genau. Ja, eine Vollbremsung gemacht und haben dann gesagt, nee, komm, also unter diesen Voraussetzungen kriegen wir das mit unserem Investorenmodell nicht hin. Wir legen das Thema hier zunächst zu den Akten. So. Und da die einen sagen, guck mal, das ist doch eine gute Entscheidung, weil es zeigt, dass man bei der DFL nicht komplett im Präsidium komplett weltfremd geworden ist, sondern die Bedenken der wichtigsten, jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich Menschen nicht als Ware bezeichne, ja, aber die Bedenken der wichtigsten Protagonisten im Fußball, dass ich die nicht komplett einfach wegwische, und das sind eben die Fans, ja. So, und die anderen sagen, jetzt hat sich der Fußball aber komplett erpressbar gemacht.
Ja, aber das ist schon dieses Thema, was du jetzt, wo du jetzt so ganz banal sagst, ja, die wichtigsten Protagonisten, die Fans, das ist ja auch so eine Frage, auch bei diesen ganzen Diskussionsrunden, die ich mir angeguckt habe, ja. Uns gehört der Fußball. Also nochmal, ich habe ja gesagt, wie ich über die Fans denke, wunderbar. Ohne die wäre das Spiel natürlich nicht dieses Erlebnis, sondern für uns Spieler also eine Katastrophe, wenn keiner da wäre. Wir haben es ja gesehen während der Corona-Phase. Aber den wichtigsten Protagonisten, dem kann ich so nicht zustimmen. Mhm. Denn das Wichtigste sind nun leider nochmal die Spieler, weil ich meine, wenn keine Fans im
Naja,
Stadion
klar.
sind, wie bei Corona, dann wird trotzdem gespielt. Aber wenn keine Spieler im Stadion sind, können da so viele Fans sein, wie sie wollen. Was willst du denn? Findet
ja,
nicht statt,
aber
ne?
Ja,
aber es
ja,
wird immer so.
Aber wenn keine Fans im Stadion sind, dann wird aber auch nur gespielt, weil die Fans dann vor dem Fernseher
ja,
sitzen.
Pass auf, nochmal, ich habe das ja. ja eben gesagt, das
also,
ist eine Katastrophe.
Also ohne aber Publikumsinteresse das, funktioniert dieser
natürlich
Profifußball
nicht.
Nicht.
Brauchen wir nicht drüber reden, nur ja. es wird immer so dahergesagt, das Wichtigste.
Ja.
Und dann ist ja diese Frage, wem gehört der Fußball? Ne? Die Fans, diese Fan, ich muss ja nicht sagen die Fans, sondern ja diese Fanvertreter dann,
ja.
das ist ja auch so eine Geschichte.
Ja.
Ja, uns gehört der Fußball. Und da sage ich ganz klar, nein, euch gehört der Fußball nicht. Der Fußball gehört allen.
Mhm.
Allen Menschen. Egal, ob ich jetzt Ultra bin oder Fan auf der Südtribüne bin oder ob ich mir einfach nur den Spaß mache, mich auf die Haupttribüne zu setzen oder ob ich zu Hause Fernsehen gucke oder ob ich am Wochenende mir ein Jugendspiel angucke oder die dritte Kreisklasse. Ja, alle, die mit Fußball, die Fußball mögen, allen denen gehört der Fußball, denen gehört nicht. Weißt du, das ist so eine, das ist, das wird auch, das wurde für mich, das, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Uns gehört der Fußball.
Naja, klar. Ja, aber das,
aber das sagst du jetzt ja auch.
Naja, weil, also ich sage, naja, klar, weil, das ist dann ja der zweite Teil meiner Aussage von gerade eben gewesen, der Hinweis, da macht man sich möglicherweise erpressbar, indem man nämlich einem Teil der Fans, also möglicherweise ist es ja auch ganz ganz vielen egal. Gut, es gab die Tage eine Umfrage, da haben viele gesagt, nee, sie wünschen sich keine Investoren oder weitere Investoren in der Fußball-Bundesliga. Ist halt nur die Frage, wie intensiv man sich damit mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Ganz
aber
ehrlich.
Doch, da sage ich dir aber auch gleich, bei diesem Internet, das sind ja Online-Umfragen, was das nicht alles.
Ja.
Ja, so. Das ist ja wie bei vielen anderen Dingen in unserer Gesellschaft auch gerade. Die dagegen sind, die sich aufregen, die wählen da mit. Und allen anderen, denen es egal, sowieso egal ist,
die
schreiben
also.
Da auch nicht hin. Also ich weiß nicht, wie viel. Nochmal, ich will das nicht anziehen. Ich will nur sagen, das ist nicht repräsentativ. Definitiv nicht. Ja, das ist schon mal das eine. So, und dann, du sprichst das Thema an, auch so ein Ding. Dann sind ja diese Fanvertreter da zu Wort gekommen. Ne? Ja, wir vertreten die Fans. Pass auf, ich weiß nicht, ich habe überall recherchiert, ich habe nichts gefunden. Ja, wie viele Fans vertreten die denn? Weißt du, welche Fans? Was sind das für Fans, die vertreten? Wie viel von den, weiß nicht, wie viel, 25.000 auf der Südtribüne sind da organisiert? Wie viele schmeißen dann Tennisbälle? Was ist alles Dinge, das ist alles, und das hat mich so fertig gemacht, das kann man nirgends, kann man da irgendwie, bei Otto Rehagel, ne, es gibt nur Meinung, keine Wahrheit. Es gibt keine Wahrheit, man kann nichts irgendwie argumentativ vorbringen, ja, außer irgendwelche Mutmaßungen. Ja, und das ist bei uns ja jetzt auch gleich. Ja, und genauso ist es auch bei diesen Dingen. Aber zu dem Thema DFL-Entscheidung erpressbar gemacht. Ne? Was mich natürlich jetzt hat aufschrecken lassen, war irgendwie so eine, ja, es gab so Meldungen, dass die DFL da wurde so nicht ganz in Anführungsstrichen doch freiwillig schon, aber doch eigentlich auch irgendwie und mit Gewaltandrohung da irgendwie beeinflusst wurde. Hast du da auch was von gehört? Ja, also das ist aber auch relativ neu. Das war ja alles gestern Abend. Ja, also das wurde dann irgendwie auch in verschiedenen Medien publiziert. Keine Ahnung, das wäre natürlich dann schon eine Katastrophe, ne? Wenn das der Fall wäre. Ne?
Ja, zu deiner Umfrage nochmal und zum Thema Repräsentativität. Also die Online-Plattform, die diese Umfrage durchgeführt hat, von der habe ich vorher in meinem Leben noch nichts gehört. Das ist 18Y. Und die haben, das ist eine Sportmarketingagentur. So, das war eine Online-Umfrage, du hast recht. Und da haben 1006 fußballinteressierte Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren mitgemacht und sie sagen, es sei repräsentativ gewesen. Gut, müssen wir jetzt nicht weiter drauf einsteigen, aber es war auf jeden Fall keine Forsa-Umfrage mit 10.000, die da irgendwie befragt worden sind. Ja. Gut, also, Thema ist vom Tisch. Was ist denn jetzt mit dem Ding? Hat sich die Fußballliga erpressbar gemacht, so nach dem Motto, so, boah, jetzt hat keiner mehr Bock auf den VAR. Schmeißen wir jetzt demnächst Tennisbälle gegen den VAR auf das Spielfeld. Oder machen sich die Fans dafür stark, bin ich schon wieder in der Verallgemeinerung. Entschuldigung, hast du recht, muss man drauf achten. Macht sich ein Teil der Fans dafür stark, Fußballtickets auf Stehplatztickets dürften nur noch 10 Euro kosten und werfen so lange Schokotaler auf den Rasen, bis es soweit ist.
Genau, das ist das Problem. Natürlich, das ist, jetzt kann man das aus zwei Seiten sehen. Mhm. Wenn es natürlich jetzt dazu kommt, dass wegen jedem Scheiß irgendwas auf den Rasen geschmissen wird, dann machen sich natürlich die Fans unglaubwürdig. Ne? Also nochmal, in der Sache jetzt, in dieser gehen wir jetzt erst nochmal eben auf diese Investorengeschichte kurz zurück. In der Sache habe ich sicherlich auch ein Stück weit Verständnis dafür gehabt, auch, das kann man ein, zwei Mal machen. Am Ende hat es mich nur noch abgenervt, ehrlich, nur noch. Mhm. Und ich kann es doch jetzt schon mal sagen, es ging so weit, dass ich beim Spiel Wolfsburg gegen BVB in dieser zweiten Halbzeit nach dieser Pause, ich bin nicht übrigens eingeschlafen. Ich habe das Spiel nicht mehr gesehen, ehrlich.
Das lag aber auch so am Spiel, hör mal.
Was?
Das lag aber auch am Spiel.
Ja, gut, das auch, aber ich habe noch nichts verpasst, wahrscheinlich. Nein. Ich kann aber zu den letzten halben Stunden nichts mehr sagen. Ich bin eingeschlafen, ehrlich. Das ging mir so auf die Eier. Mhm. Also nochmal, um das zu verstehen, aber es gibt andere Formen des Protests und ich glaube trotzdem, dass sie gehört werden. Egal, jetzt ist es so geworden, ja, ob das alles gut und schlecht ist, wissen wir nicht, auch das sind ja alles Mutmaßungen, ja, ob man Investoren braucht oder nicht braucht, wie viel und wie weit da der Einfluss geht, das sind alles Dinge, ja, die stehen im Raum. Andererseits muss man natürlich auch ganz klar sagen, wenn man sich nicht, ich meine, das sehen wir ja an unseren Straßen oder an unserem Internet, ne? Wenn man sich nicht den Gegebenheiten anpasst, dann ist das auch ein Rückschritt. Ne? Das kann sein. Also man muss sich ja keinen Gedanken machen, dass wir jemals in irgendwelche Premier League oder da in der Ligue 1, dass wir in solche Konstellationen kommen, aber jetzt sind wir ja schon ein Stück hinten dran, aber irgendwann, das sieht man ja jetzt bei uns in unserer Gesellschaft, in vielen, vielen Dingen, ne? Das wird nicht so richtig wahrgenommen, aber wenn der Punkt erstmal da ist, dass du es merkst, dann ist es oft zu spät, dass du es wieder richtig aufholen kannst. Ne? Das muss man auch als Argument sicherlich auch gelten lassen. Ne? Also man darf auf jeden Fall gespannt sein, ne? Was jetzt da, wie sich das auswirken wird. Hundertprozentig.
Das stimmt. In der Zwischenzeit habe ich nochmal so ein bisschen gegoogelt, gemacht und getan. Der Spiegel beruft sich im Übrigen auch auf eine Umfrage, und zwar von der Umfrageplattform FanQ. Da haben immerhin 2090 Befragte mitgemacht und da haben 62%, also zwei Drittel diese Investoren-Geschichte abgelehnt. Ne? Okay, also ich glaube schon, dass das ein Thema das sicherlich für eine Menge Aufsehen gesorgt hat. Ich bin ein großer Freund davon, dass man sich auch mal oder dass man die eigene Meinung auch mal äußern darf. Ich fand auch diese Tennisball-Geschichte am Anfang, fand ich die doch charmant. Ja, also,
Moment, habe ich ja gesagt.
Ja, ja.
So, ist okay. Kann man mal machen.
So, oder auch die Schokotaler.
Ja. Ich meine, nachher waren die Spiele, also die Masse hat es dann gemacht mit den Spieltagen und es hörte ja nicht auf. Das ist schon eine harte Nummer. Ich meine, die Spieler waren zunehmend genervt. Ich konnte es mir also man kann geteilter Meinung sein, sicherlich. Ne? Also auf jeden Fall. Andererseits, dann heißt es immer, Demokratie und diese. Was mich dann wieder auch stört, vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich mal Polizist war, wenn ich natürlich sehe, entweder wenn du die Bilder aus dem Stadion siehst oder auch wenn du Fotos siehst, komischerweise, dass fast alle, die da mit so einem Ding da die Bälle aufs Feld schmeißen und auch andere, die da übrigens üble Plakate, das kann man übrigens nicht rechtfertigen, dass das mit dem Kind gemacht wird, war ganz klar, aber diese Plakate und so, die sind alle maskiert. Ja? Ja. Und dann höre ich immer, Demokratie. Hey, in der Demokratie sind übrigens bei Protesten Maskierungen verboten. Das weiß ich zufällig
ganz sicher. Was hättest du denn außerdem beim BVB? Wen hätte man denn fragen sollen? Also wenn man es jetzt versucht, basisdemokratisch zu lösen, Dann hast du beim BVB hast du den e.V. und die KGAA. So. Und Watzke muss die KGAA fragen, ja, und muss dann die Aktionäre fragen. Und die Aktionäre müssen ja eigentlich mit Blick auf die eigene Rendite sagen, ja, haut die Investoren mit rein. So, und im e.V., da hast du den Präsidenten, ja, der dann die Mitglieder befragen müsste. Aber, also da, ach, hör auf, das ist ja, also das ist ein schwieriges Thema. Es ist wirklich ein...
Ja, also ja. Nochmal, absolut. Also ich meine,
also dieses Thema,
die Fragen, die sich noch ergeben. Ich meine, ja. Was ich total verstehe bei den Fans, dass sie sich aufregen. Ich meine, es geht um die 50+1-Regel, die ist nun mal festgeschrieben.
Ja.
Und offensichtlich, muss man ja sagen, ne, hat Herr Kind, ich habe den übrigens auch gesehen da,
ja
der hat auch nur rumgedruckt, oder? Angeblich gäbe es einen Vertrag, wo er das hätte machen können. Pass auf jeden Fall ist das natürlich ein Ding, wo du ganz klar sagen musst, ja, das ist schon echt kritisch. Ja, also da ist wahrscheinlich was falsch. Also nochmal, ich kann den Protest schon grundsätzlich erstmal verstehen. Ne? Mhm. Da sind wir genau bei unseren Umweltschützern, ja, den ich natürlich verstehe, ich bin auch für den Umweltschutz, klar, dass wir bei diesen Klimaklebern, ja, ja, das ist genau das, ich meine, die haben es halt dann irgendwo ein Stück weit überzogen, ne, und viele andere Leute, die zur Arbeit wollten, dann damit mit reingenommen, die es gar nicht wollten, und so ist es natürlich auch bei diesen,
naja, muss komm,
auch die Parallelen so ein bisschen
sehen. Aber, ne? wenn die Gewerkschaften für 12,5% mehr Lohn auf die Straße gehen, Michael, Ja, so, dann werden da auch also Straßen für gesperrt. Ja.
Ja gut, aber das sind aber angekündigte, dafür haben wir eine Demokratie.
Da bin ich ja
ganz dabei. Das ist auch angekündigt. Ja. Mhm. Und die sind nicht maskiert. Die Klimakleber übrigens auch nicht.
auch nicht.
Würde auch wenig bringen.
Wir kriegen auch. Wir merken schon wieder. Wir sind heute sehr gesellschaftspolitisch unterwegs. Und
deswegen, aber noch zwei Dinge, die ich da, die mir auch auf, nochmal, ich bin völlig wirr, ja, weil so viele Argumente, dann sehe ich übrigens die Wolfsburg-Fans, die Bälle raufschmeißen gegen den Investor. Ja, da muss ich auch sagen, sag mal, was ist denn bei euch los? Ja, oder? Oder da müssen auch die anderen Fans sagen, Wolfsburg und Leipzig, nein, die dürfen keine Bälle, oder Leverkusen, die dürfen keine Bälle schmeißen. Und ja, du lachst jetzt.
Oder
sehe ich da jetzt was falsch?
Nein, ich weiß ja, was du meinst.
So, und jetzt kommen wir zum BVB. Mhm. Ja? Den BVB gäbe es gar nicht mehr, wenn es nicht irgendwie
Investoren gegeben hätte.
Wenn Watzke nicht damals, Investoren in diesem Sinne, aber du weißt, was ich meine. Das,
ich kann mich noch an diesen schrägen Hedgefondsmanager, Florian Homm, kann ich mich noch erinnern, der dann irgendwann mal international, glaube ich, gesucht wurde, der da mit der dicken Zigarre große Reden geschwungen hat. Es waren sehr traurige Zeiten aus BVB-Sicht, aber es waren auch sehr skurrile Zeiten damals bei Borussia Dortmund.
Aber bist du da bei mir?
Ja, sicher bin ich bei dir.
Ne?
Ja,
also wenn es diese viel gehassten Geldgeber nicht gegeben hätte, gäbe es nicht. Wir würden kein einziges Spiel mehr sehen.
Ich habe ja den Vorteil. Wir hätten
auch nicht so ein schönes Stadion.
Ja.
Und übrigens, Watzke war damals derjenige, der das da ganz energisch vorangetrieben hat. Das muss man auch nochmal an dieser Stelle vielleicht sagen. Ne?
Ja.
Also es ist alles, nochmal, du siehst, du kannst, es gibt für irgendwo doch für jeden irgendwelche Argumente. Ja, aber so ein paar Sachen da, also auch jetzt von diesem angeblichen Fan-Vertreter, diesem Thomas Kessen, wie der heißt, ne? Unsere Kurve, ja, was immer das ist, ich weiß nicht, haben die 1.000 Mitglieder, 100.000, 1 Million, spricht der für alle? Ja, aber er tut zumindest mal so, als ob er für alle spricht.
Mhm.
Ja, und da war die Frage, ne? Was wollen Sie? Sollen die Finanzmittel kommen, damit die Liga, oder woher sollen die Finanzmittel kommen, damit die Liga konkurrenzfähig bleibt? Ich meine, was feststeht, ist, dass ja ein gewisses Defizit jetzt schon da ist. Ne? Da sagt er, ja, wenn es eines in der deutschen Fußball zu Genüge gibt, dann ist es Geld.
Richtig.
Es ist nur absolut unfair verteilt. Und im Vergleich zur La Liga und Premier League geht es ja nur um ein Rattenrennen, wer mehr Geld einnimmt. Der deutsche Fußball hat viel zu bieten, ist einzigartig. Zum Beispiel die ganzen mitgliederbasierten Vereine, die Mitbestimmung all derjenigen, die Fußball im Herzen liegt. Darauf kann die DFL die Zukunftsversion aufbauen. Also Nein, ich befürchte, das wird nichts sein. Ne? Warum hast du ihm richtig gesagt? Es gibt genug Geld in Deutschland, ja, aber...
Ja. Es ist nur ein bisschen komisch verteilt. Nein, worauf ich ja nochmal hinaus wollte, gerade eben, das mit der Romantik habe ich mir ja irgendwie abgewöhnt. Manchmal schlägt das immer noch so ein bisschen durch, so diese Fußballromantik, wenn es dann darum geht zu überlegen, muss dieser Spieler jetzt wirklich, so wie damals Haaland oder Bellingham oder, müssen die jetzt wirklich statt die 7 Millionen, die sie in Dortmund bekommen, für 30 Millionen, die sie bei City oder für 150 Millionen, wie demnächst Kylian Mbappé bei Real Madrid, müssen die wirklich wechseln. Manchmal denke ich immer noch, meine Güte, ihr verdient so viel Geld, ihr wisst gar nicht, wie ihr es ausgeben sollt, sei es darum. Aber am Ende des Tages komme ich ja immer wieder zu dem Punkt zurück. Ich gucke mir gute Fußballspiele gucke ich mir sehr gerne an. So, da gucke ich dann drauf, da kann ich auch während dieser 90 Minuten, mittlerweile sind es ja 98 Minuten, kann ich so ein bisschen die Rübe ausschalten, kann ich alles andere auch ausblenden, ist mir vollkommen egal, wie das Stadion heißt, da ist mir auch irgendwie so gefühlt manchmal total egal, ob der eine 20 oder 8 Millionen verdient. Also ich habe es mittlerweile für mich irgendwie so ein bisschen einsortiert und so kanalisiert, meine Güte, Hauptsache, sie spielen vernünftig Fußball. Ich kann mir das angucken. Das macht mir Spaß. Ja, und der Rest, darüber mache ich mir Gedanken. Den muss ich nicht gut finden. Ich muss auch nicht gut finden, dass irgendwie ein 18-Jähriger so viel verdient wie in einem Jahr wie 100 Facharbeiter in ihrem Leben. Ja, das ist alles sowas von absurd, sowas von abstrus, dass man da irgendwann sich gedanklich ausklingt und sagt, meine Güte, ob die demnächst 78 Millionen oder 500 Millionen oder das ist vollkommen wurscht.
Ja, das ist ganz schlimm. Und da bin ich auch 100%, ich meine, du weißt ja, ich bin ja auch Fußballromantiker, so tragisch ist. Und ich verstehe auch nochmal, ich verstehe die Fans, ja, ich hätte es auch am liebsten. Ne?
Weißt du, was wird für einen Hype gemacht um sowas wie diesen komischen Super Bowl? Ich werde diesen amerikanischen Football-Sport werde ich nie verstehen. Interessiert mich null. Ja, also habe ich überhaupt gar nichts für übrig.
Ja, du nicht und ich nicht und andere vielleicht auch nicht. Aber es gibt aber offensichtlich ungefähr, was ich, wie viele haben dazu geguckt auf der Welt?
Ja,
wie
viele genau. Milliarden? Genau. Also das interessiert mich absolut gar nicht.
Aber wir sind in der Minderzahl.
Richtig, so. Und dann, wenn du dann hörst, dann in diesem Stadion, das günstigste Ticket, weiß was ich, habe ich schon wieder vergessen, 5.600 Dollar. So, und die VIP-Logen überbucht und wie heißt es, Taylor Swift konnte aus ihrem Privatjet nur aussteigen, der Privatjet konnte dort aber nicht parken, sondern musste 160 Kilometer dann weiter fliegen, weil die Parkplätze, also die Privatjet-Parkplätze da auf diesem am nächsten gelegenen Flughafen schon ausgebucht waren.
Die 2.400 Privatplätze.
Ja, war das so?
Ja, also unfassbare Zahl,
ungefähr. War das so? Ja, und das, ich finde das ganz amüsant, weißt du? Also das sind so Fun Facts. Ja, das sind so Fun Facts, dann denkst du dir, aha, okay. Und am Ende des Tages gehen sie auch regelmäßig zur Toilette und können auch nur 3 Steaks am Tag essen.
Ja gut, also noch, aber auch nochmal zu diesen Gehältern und so weiter. Ich bin ja, pass auf, ich wäre der Erste, der schreit ja. Begrenzt die Gehälter. Ja? Ich meine, ich sag mal, 10 Millionen reicht eigentlich. Ja?
Na klar reicht das. Ja, für die ganze Mannschaft wird es reichen.
Ich meine, zur Not auch 5 Millionen, aber gut, sagen wir mal 10 Millionen. Da sind wir groß, großzügig. Das würde uns, ich meine, in Deutschland gibt es ja eh schon nicht viel mehr. Das Problem ist nur, und jetzt ist ja eben das Ding. Niemand von uns weiß, was das für Auswirkungen hat international. Wo landet der Fußball? Ich meine, noch ist alles okay, ja, aber das kommen wir wieder zu unseren Straßen und Autobahnbrücken und so weiter. Ne? Kann man das irgendwann vielleicht, wenn man zu großen Abstand hat, nicht mehr aufholen? Ich möchte auch nicht, dass irgendeinem Scheich der BVB, um Gottes Willen, ne? Natürlich nicht. Und natürlich bin ich dafür, dass die Fans da, die, wie gesagt, natürlich nicht wegzudenken sind von einem Fußballspiel, weiter damit einbezogen werden, die Entscheidungsfindung, was sie betrifft. Aber es ist, wir wissen es eben nicht. Ich meine, du kennst ja meine Meinung. Ich gesagt, ja, wenn Spieler wie Bellingham oder Haaland, ne, wenn, ja, das ist klar, wenn die kommen und die performen, ja, dann sind die weg. Ja, da habe ich ja immer gesagt, ja, das ist nun mal so. Leider Gottes müssen wir uns damit abfinden. Und das wird sich auch definitiv nicht ändern. Das wird vielleicht alles noch schlimmer werden. Das wissen wir alles nicht. Ne? Also ich bin der Erste, der dafür ist, das zu regeln. Nur es geht nicht, weil auf der ganzen Welt wird eben, geht es eben nur um Kohle, ne? Und Kohle, Kohle, Kohle. So. Und wenn du dich natürlich international mit denen messen willst, ja, dann fällst du ab irgendwann.
Genau, ne? Wenn du dich mit denen international auf Augenhöhe messen möchtest.
Ja. Das ist nämlich, da genau gibt es keine Punkt. Wahrheit. Ja, das ist schon mal so. Ja? Also natürlich gibt es jetzt immer noch Spiele, wir haben noch gute Spieler, wir haben auch ab und zu hat ja nochmal einer die Champions League gewonnen oder ist zumindest mal weitergekommen. Ziemlich weit, dass du nochmal im Halbfinale mal eine deutsche Mannschaft hatten und so, das gibt's ja schon nochmal hier und da, ne? Aber wenn sich dieser Unterschied zwischen diesen Ligen und der Bundesliga noch weiter entfernt, weiß man nicht, wie es irgendwann aufgeht. Und die Frage ist, kann man dann noch wieder aufholen? Ne? Und das nochmal, ich weiß es nicht, aber das ist durchaus ein Argument, was man nicht einfach so zur Seite tun darf. Ne?
Boah, wir könnten noch stundenlang weiterreden über das Thema, weil da kommen einem immer noch weit neuere Gedanken dann in den Kopf. Dann guckst du dir auf einmal Teams an wie ein VfL Bochum. Die werden wahrscheinlich nie die Champions League gewinnen. Und denen kann das eigentlich egal sein, wie viel der FC Bayern in der Champions League oder in einer World League oder bei der Clubweltmeisterschaft verdient. Ja, dann das denken die sich, naja, die Probleme hätten wir ganz gerne, weil unser Etat ist um ein x-faches geringer. Und trotzdem freuen sich Menschen in Bochum über den Fußball, den der VfL zumindest auf Bundesliga-Niveau spielt. Also die Frage ist dann ja auch immer, wie viel muss es sein? Also ne, wie viel kann es sein, sondern wie viel muss es sein, um auch attraktiv zu sein? Ne?
Ja, du bist Bochum, bei Bochum bin ich voll bei dir. Aber jetzt das Mega-Beispiel ist ja Heidenheim.
Ja.
Aber das ist immer noch in der Bundesliga alles.
Das ist immer noch in der Bundesliga.
Das ist ja zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, das eine ist die Bundesliga, das andere ist die internationale Konkurrenzfähigkeit.
Genau. Ja, das ist ja der Punkt. Ne? Also du, ja.
Und international heißt ja auch internationale Spieler, ne?
Ja.
Kriegen wir noch welche oder sehen wir gar keine mehr? Genau. Müssen wir die überhaupt sehen? Ja. Will ich die sehen?
Richtig.
Will ich die nicht sehen?
Siehste?
Aber jeder kann da seine Meinung haben. Ne?
Ja, es gibt ja,
da bin ich wieder bei dem Thema, sind die da sprechen und die sind das die Fans oder gibt es vielleicht genauso viele, die sagen, ach, nö, ich würde gerne auch mal wieder ein paar richtig geile ausländische Spieler sehen und so. Es weiß man alles nicht.
Das ist nämlich genau der Punkt. Also deswegen sehe ich das offen. Ne? Also deswegen sehe ich das offen und kann mich auch nicht unbedingt dem Gedanken anschließen, ja, der deutsche Fußball muss sich jetzt aber unbedingt öffnen für Investoren. Ansonsten sind wir international auf ewig abgehängt. Also ob dieses immer weiter, immer höher, immer schneller, ob das der einzige Weg ist, da bin ich
Zwiespalt.
Ja.
Nein, da sind wir ja auch, glaube ich, alle gleicher Meinung. Und die Fansituation in Deutschland ist außergewöhnlich mittlerweile, glaube ich, doch schon. Das kann man sagen in Europa. Und das finde ich auch klasse so nochmal. Und der Support ist super eigentlich. Also es ist alles besonders nochmal. Da bin ich hundertprozentig bei den Fans. Ne? Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber eben die Frage ist, also nochmal dieses Ballgewerfer, muss das sein? Das weiß ich alles nicht.
Nein. Also aber vielleicht wäre es auch schön mit einer, weiß ich nicht, gut, wenn wir in der Quali-Runde der Champions League, alle deutschen Vereine in der Quali-Runde in der Champions League schon ausscheiden würden.
Und brauchen wir mittwochs nicht mehr zu gucken.
So. Das
hat auch viele Vorteile.
Und dann konzentrieren wir uns auf Pokal, werten Pokal und Bundesliga noch weiter auf.
Oder machen noch einen Pokal.
Die Engländer, die Spanier, die erfinden dann, weiß ich nicht, können wir auch den Pokal des Bundespräsidenten oder so? Ja, so wie Copa del Rey oder so? Schöne Idee.
Es gibt so viele. Es gibt auch, also natürlich auch, wir haben ja auch gesagt, dass wir uns ein bisschen mit beschäftigen wollen im Dialog mit unseren Zuhörern und so weiter. Ne?
Ja.
Also ich hatte eigentlich vor, muss ich ehrlich sagen, aber ich sehe schon, das würde jetzt alles sprengen. Andy Haselbach zum Beispiel, den kann ich jetzt mal so nennen. Der hat ein unglaubliches Pamphlet geschrieben. Ich habe mir alles rausgelesen. Ich wollte es eigentlich verlesen, aber das dauert 2,5 bis 3 Minuten. Ich kann nur sagen, Andi, ich bin genau bei dir, fast in allen Dingen. Er zeigt genau auf, dass es zwei Welten gibt. Ne? Die eine Welt, Fans und so weiter, und die zweite Welt eben, was passiert. Ne? Und Zuschauer und so weiter. Also sehr, sehr lesenswert. Dazu muss ich auch sagen, auch Jan Lange ist aber eben erst vor einer Stunde eingegangen. Genau das Gleiche, ich beschreibe seinen langen Text, der auch sehr lesenswert ist, mit zwei Worten, die er auch benutzt. Extrem komplexes Thema.
So
extrem
ist es.
Komplex. Und
so
da sind wir bei der Sache. Ne? So,
genau.
Die mal dazu. Und dann Das haben wir natürlich auch einige. 9 in 9, also glaube ich, Fanproteste absolut in Ordnung. Man muss auch mal festhalten, dass am Ende des Tages der Fan den ganzen Zirkus bezahlt oder Oliver Herr. Ich kann die Fans verstehen, man wird für dumm verkauft, ist als Fan nur noch zahlungswilliger Kunde. Andererseits muss was passieren. Es kann nicht sein, dass jedes Spiel nach 30 Minuten unterbrochen wird. Und hier Jonas Huber. Ich hoffe, das Verteilen gegen die möglichen, dass weiterhin gegen die möglichen DFL-Investoren protestiert wird. Einer ist ja bereits weg. Das war ja letzte Woche, das ist abgesprungen, damit ja endlich Schluss ist. Ja, also das sind also tatsächlich in der Menge. Auch viele, die tatsächlich gesagt haben, ja, das ist okay, das kann weiter so gehen. Also das ist auch schon hier bei uns zu sehen. Ich muss allerdings sagen, was dieses, der Fan bezahlt alles, da habe ich auch, wie gesagt, recherchiert wie blöd. Ne? Ich meine, das war mir schon grundsätzlich klar, dass das nicht mehr so ist wie früher. Aber wer meint, dass die zahlenden Fans im Stadion großartig was mit den mit der zur Verfügung stehenden Kohle der Vereine zu tun hat, der irrt, ne? Der irrt, und zwar ganz gewaltig. Ja? Das hat sich also gegenüber früher, also radikal hat sich das verändert. Also in der Bundesliga zum Beispiel ist es so, da gibt es eine offizielle Zahl, dass die Zuschauereinnahmen an den Gesamteinnahmen 14% sind, in der gesamten Bundesliga. 14%, das ist nicht so viel. Das andere kommt alles durch Werbung und Fernsehgelder und so weiter und so weiter. Also der Zuschauer ist nicht der, weil viele denken, gut, aber es geht ja um Zuschauereinnahmen im Stadion. Ja. Da ist darum, um diese Zuschauer geht es. Die sind natürlich, das ist nur noch ein relativ kleiner Teil. Ne? Und dann, was ich auch ganz spannend fand, und da sind ja eigentlich, das müssen Sie hoffentlich wissen, dass unsere BVB-Fans, dass sie in einer exponierten Lage sind. Also der BVB hat ja, was die Zuschauerzahl angeht, liegen wir auf Platz 2, ja, mit 81.000 ungefähr. Nur noch Barcelona hat im Schnitt mehr Zuschauer. Ne? Das ist ja schon mal ein echter Hammer.
Ja.
Aber der BVB liegt mit 2,1 Millionen Einnahmen pro Spiel nur auf Platz 17. Und überhaupt, wenn man die ganzen Zuschauereinnahmen nimmt, ist der BVB nicht mal unter den Top 20 in Europa. Also nur mal so ein Beispiel, beim BVB kostet im Durchschnitt die Karte, nimmt der BVB durchschnittlich mit einer Karte 26 Euro ein. Ja? So kommen diese 2,1 Millionen zustande.
26 Euro?
Im Schnitt, ja, das sind zwar offizielle Zahlen. Ne? Okay. So, jetzt kommt PSG, weil das schrieb auch noch jemand, ich glaube, das war der Andi Hasselbach oder irgendeiner war es, oder der Jan Lange. PSG hat im Schnitt, die haben nur 46.000 Zuschauer im Schnitt, nehmen aber 6,6 Millionen ein, also dreimal mehr als der BVB, obwohl sie nur ein bisschen mehr als die Hälfte der Zuschauer haben. Die nehmen im Schnitt 140 Euro ein pro Zuschauer. Ja? Weil es, das war auch oft Thema, ja, da müssen eben die, ja, das, die Konsequenz, das waren die, die sich da durchaus, wie Andi Hasselbach auch, die das von zwei Seiten beleuchtet haben, ja, dann müssen vielleicht die Zuschauer, dann würden die Zuschauer, die Ticketpreise vielleicht beim BVB um 30% steigen, aber wenn man das sieht, würden die nicht um 30% steigen, sondern um 500% steigen.
Ja? Was kann ich sagen, aber jetzt mal ganz ehrlich, aber wer hat das denn zusammengerechnet? Also eine Stehplatzkarte beim BVB kostet 18,50 Euro ohne Ermäßigung. Gut, es gibt auch noch Ermäßigung. So, dann hast du die Sitzplatzkarten, die günstigsten kosten 35 und die gehen hoch auf 70 Euro und dann gibt es ja auch noch Topspiele.
Ja, ich weiß, pass auf, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, also die Zahl, dass der BVB 2,1 Millionen pro Spiel einnimmt, steht fest und PSG, wie gesagt, mit der Hälfte der Zuschauer, nimmt 6,6 Millionen pro Spiel ein. Ist damit auf dem zweiten Platz. Ne? Also ich weiß nicht, ob das mit den 26, jetzt wo du sagst, muss ich es auch sagen, komisch. Also pass auf, aber wir halten fest, die Fans beim BVB, auch im Gegensatz zu Bayern hat ja auch nochmal viel, viel, viel mehr Einnahmen als der BVB. pro Zuschauer im Schnitt. Also das steht fest. Also und da rede ich nicht von 5% oder von 10%. Also das sind richtig heftige Unterschiede.
Ja.
Und klar, das wäre natürlich dann irgendwann vielleicht die Konsequenz, ja, dass die Zuschauer im Stadion vielleicht plötzlich eine riesen Kohle zahlen müssen. Was ja auch niemand will. Ja. Im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, Leute,
seht
zu, dass die Südkurve noch, dass sie supported werden finanziell. Ne? Dass sie nicht noch weniger bestellen, weil die gehören eben tatsächlich zum Spiel dazu. Ne?
Das ist ja
so ein Ansatzpunkt.
Ja, und ich wollte gerade sagen, also 26 € möglicherweise haben sie eher darauf geguckt, was ist eine BVB-Performance momentan wert?
Gut, das kann sein.
So, komm, jetzt haben wir nämlich den Turnaround geschafft.
Ja. Ja, gut, komm. Ja, es gibt keine Wahrheit in dem Thema. Es ist ganz schwer.
Wir können nur hoffen.
Und nochmal, da bin ich jetzt als Abschluss, ja, dass die Fans das jetzt auch entsprechend zu würdigen wissen, dass sie die Entscheidung natürlich beeinflusst haben. Mhm. Aber dass sie jetzt nicht wegen jedem Mist Bälle oder sonst was machen, weil dann werden sie selber unglaubwürdig.
Dann würden sie ihrer Verantwortung für den Sport auch nicht gerecht. Ja?
Genau,
ja,
da müssen die Fans jetzt ein bisschen
aufpassen. Der Verantwortung als Gruppe, da geht es ja auch um Glaubwürdigkeit.
Ja. So, und dann, der allerletzte Satz dazu, jetzt wurde dieser Kessen, der unsere Kurve vertritt, was passiert denn jetzt mit den Tennisbällen, die jetzt fürs Wochenende schon vorgesehen waren? Mhm. Und dann sagt er so, ach ja, vielleicht fliegt mal ein einzelner Ball, aber natürlich nur mit einem Schmunzeln dazu. Also ich sag dir, lieber Kessen, am besten, es fliegt gar kein Ball mehr.
Ne? Genau.
Weil da zu schmunzeln gibt es da nämlich gar nichts.
Könnt ihr in den Tierheimen abgeben. Ja?
Genau. Also
die Hunde laufen gerne hinterher.
Bitte keinen Ball mehr schmeißen. Nicht ein, auch nicht aus Spaß und auch nicht mit dem Lächeln.
Nein.
Ich möchte einfach nur jetzt ein Fußballspiel ohne Unterbrechung.
Genau.
So, und jetzt kommen wir zum Fußball.
Meine Herrschaften, also. Wir waren, warte mal, davon ausgegangen, dass Borussia Dortmund wir haben uns ja vom letzten Bundesligaspiel gesprochen, ne?
Wolfsburg?
So, und da waren wir ja davon ausgegangen, ja, meine Güte, das werden sie jetzt schon hinkriegen. Jetzt haben sie den Schalter umgelegt, dann trifft der Füllkrug da, zeigt seine Popeye-Muskeln. Ja, fand im Übrigen...
macht aber immer.
Ne? Da sind wir nämlich auch schon wieder beim Thema. Fand der Kollege Marcel Reif überhaupt nicht gut. Ne? So nach dem Motto, wie kann man so früh im Spiel einen so auf dicke Muckis machen? Und das fand ich schon wieder überinterpretiert, weil das macht er immer. Genau, das ist sein Torjubel. Er rutscht nicht über den Boden, er macht keinen Flickflack, sondern der macht diese Popeye-Geste und zeigt auf seinen bewundernswerten Oberarm. So. Ne? Aber das passt dann auch schon.
Ja, das stimmt.
Ja, war's dann leider schon.
Ja, Wolfsburg war, wie gesagt, ich habe ja nur nach der zweiten Unterbrechung bin ich auch eingeschlafen, Gott sei Dank dann. Ich habe mir zwar noch ein bisschen was vom Rest angeguckt, aber das war nicht so doll. Ne? Ja.
Nee, das war überhaupt nicht doll. Und dann Fortsetzung im Spiel gegen PSV Eindhoven. Da habe ich im Vorfeld ja die wüstesten Geschichten gehört. Da wurde ja, also die PSV Eindhoven wurde ja also auf einmal riesiger als Man City und Real Madrid zusammen in der Betrachtung vor dem Spiel. Ja, so, kein Spiel verloren und nur ein paar Unentschieden und 10 Punkte Vorsprung in der niederländischen Liga vor Feyenoord Rotterdam und das klang ja fast wie, also wie die wurden im Vorfeld schon zu den Galaktischen erklärt. PSV Eindhoven.
Ja, allerdings, darf ich dir dazu sagen, ich habe ja auch, als das losfiel, auch gesagt, Gott sei Dank, na, viel besser hätte es nicht sein können.
Ja.
Gut, das ist ja schon ein paar Tage her, aber ich habe mich dann natürlich vor diesem Spiel auch mal ganz intensiv mit PSV befasst und da konnte ja schon ein bisschen schwindelig werden. Ne? Also die Wahrheit ist, du hast es mir schon angedeutet eben, also die haben in dieser Saison in Champions League und Meisterschaft, Pokal sind sie raus, aber das ist was anderes, das ist ja sowieso so eine Geschichte, in Champions League und Meisterschaft haben die meines Wissens nur ein Spiel verloren und das war das letzte, das war das erste Spiel in der Champions League Gruppenphase bei Arsenal. Und dann haben die kein Spiel mehr verloren, weder in der Champions League und die hatten ja jetzt nicht auch so eine Eiergruppe, sondern gegen Sevilla und weiß nicht, wie die gespielt haben. Und in der Meisterschaft haben die tatsächlich 19 Siege und 2
Unentschieden. Ja, das stimmt schon. Nein, das
also da habe ich schon auch gedacht, ich meine klar, pass auf, diese holländische Eredivisie da, das ist nicht Bundesliga und ist auch nicht Premier League und Liga A, aber trotzdem, ich meine 19 Spiele gewonnen bei einem Torverhältnis von 70-10. Dass das nicht mal eben Zufall ist und auch von echt von einer großen Qualität zeugt, das war mir schon auch ein Stück weit klar. Ne? Und nochmal, ein Spiel in der Champions League verlieren bei Arsenal, das ist auch eine Nummer. Ne?
Ja, ja, klar. Nein, ich will denen das ja auch gar, ich will denen die Qualität ja auch gar nicht absprechen, aber sie wurden natürlich im Vorfeld schon wie ein fast übermächtiger Gegner aufgebaut. Ich bin da ganz entspannt reingegangen. Ich habe mir gedacht, meine Güte, das ist ein niederländischer Club. Ja, also das wird schon funktionieren. Ne?
Ja, Und auch, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, auch die, ich weiß nicht, vor dem Spiel Edin Terzic, der hat ja auch gesagt, ja, ja, gut, die sind das gewohnt, in Holland haben sie bestimmt alles noch, wir werden denen aber jetzt was anderes zeigen, ne? Wir werden da drauf gehen und werden viel Ballbesitz haben und dies und das. Ja, scheiße was. Ja? Da war nix.
Nee, Jadon Sancho hat nicht stattgefunden, überhaupt nicht. Also der hat offenbar dann doch so Anlaufschwierigkeiten bei Borussia Dortmund. Man merkt, dass er eine ganze Weile nicht gespielt hat. Marzen war auch richtig überfordert auf der linken Seite. Von dem wir ja ganz viel halten, weil er eigentlich einen super Einstand gefeiert hat bei Borussia Dortmund. Dann hast du einen Emre Can, der irgendwie überhaupt gar keinen Zugriff kriegte auf dieses Spiel. Dann hast du einen Donny Malen, ja, der dieses Tor ganz, ganz wunderbar erzielt, aber in ganz vielen anderen Situationen, da bin ich wieder bei dem Punkt, da denke ich mir immer so, also mal ist er richtig gut und dann ist er mal unfassbar schlecht. Dann läuft er sich fest, dann spielt er, dann versucht er selbst in ungünstigen Positionen ständig aufs Tor zu schießen, obwohl er gar kein Mittelstürmer ist, statt mal in die Mitte abzulegen. Ja, also da habe ich mich echt drüber geärgert und dann die Einwechslung. Also irgendwie dann kam Wolf, ja, und du hast einen Beino Gittens auf der Bank. Und dann kam noch, und dann, da bin ich ja fast zusammengebrochen vorm Fernseher, dann kam noch Moukoko und Özcan. Ja, und da war für mich echt der Abend komplett gelaufen. Ja. Da habe ich gedacht, ja, also jetzt gute Nacht, Marie. Ja, also jetzt.
Das stimmt, zum Ende habe ich auch gedacht, boah, hätten sie mal in der 60. auch in Holland da mal ein paar Bällchen geworfen und ich wäre wieder eingeschlafen, hätte ich mir den Rest nicht angucken müssen.
Ja,
ne?
ja.
Ja, das war, pass auf nochmal, es ist Champions League und da kannst du nicht verlangen, dass du 4-0 gewinnst und 1-1, klar, das Ergebnis passt. Noch irgendwo hast noch alle Chancen. Ja, aber
spielerische
aber
Armut.
Also nochmal, dieser, weißt du, Champions League, da setzt du dich hin und erwartest ja immer, und ich glaube auch zu Recht, irgendwo eine ganz besondere Einstellung, ne? eine Ausstrahlung, ja, dass du da jetzt unbedingt performen willst, auch mit den Ankündigungen, auch mit dem Wissen, dass man eben in Anführungsstrichen nur gegen Eindhoven spielt, ja, dass man, ich meine, K.O.-Runde, ja, da geht's, kannst du nicht sagen, das gleichen wir wieder aus. Ne? Also da war ich auch echt, muss ich sagen, da war ich echt enttäuscht. Und wenn du die Quoten siehst, 14-8 Torschüsse für Eindhoven und die waren gefährlicher als die für den BVB.
Oder der Tillmann, der hätte ja alleine dann, 3 Tore, 4 Tore machen können.
Dann Passquote 84-75% für Eindhoven.
Ja.
Ballbesitz 55% Eindhoven.
Ja, klar.
Da war auch die Ankündigung von Edin Terzic vorm Spiel eine andere.
Ja.
Zweikampfquote war 49-51 relativ ausgeglichen.
Ja.
Also trotzdem auch diese Daten, das sagt, also das ist jetzt nicht Champions League. Ja, ich war auch echt ein Stück weit erschrocken.
Ne? Aber die Zweikämpfe beim BVB hat doch ausschließlich Mats Hummels geführt, oder?
Ja, das ist ja dann auch nochmal so ein Thema. Das muss ich auch. Also da kommen wir gleich zu. Ich muss eben ganz, ganz kurz zu diesem Spiel und der Enttäuschung. Hier, wer immer das ist, Felixer hat uns geschrieben, ja. Gucke gerade Champions League und ärgere mich, dass ich nicht ins Bett gegangen bin. Das ist doch keine Mannschaft. War doch zu viel Lob gegen Freiburg und auch Fritz, der eigentlich immer nur meckert, aber diesmal gebe ich ihm recht, hat sich auch wieder aufgeregt über das Spiel. Ja, also habe ich auch gedacht, hätte ich auch lieber echt schlafen können. Ne? Das war wirklich nicht so prickelnd. Ne? Also das einfach von der Ausstrahlung irgendwie, weißt du, ich meine, der wie heißt denn unser rechter Verteidiger? Wie baller ich bin.
Was meinst du, Julian Rüdersson?
Ryerson, ja. Ryerson. Ich meine, der hat da wenigstens rumgegrätscht und gekämpft und gemacht so ein bisschen. Der kriegt dann auch noch übrigens irgendwo eine schlechte Note, habe ich gesehen. Aber konnte ich nicht verstehen, warum. Egal. Auf jeden Fall, das war so einer von 1, 2, 3, die sich so, aber das, der Rest war irgendwie so, ne, ach, so schwammig. Ne?
Das, genau, schwammig. Ja, das, so ist das. Also, für mich war Mats Hummels mit Abstand bester Dortmunder.
Ach ja,
und, Elfmeter. Ja, Mats Hummels und ja, der Elfernwitz, Punkt, Ende aus. Also ich brauchte, Michael, ohne Mist, also jetzt, ich will auch nicht überheblich klingen, ich brauchte dafür keine Wiederholung. Also ich habe das, also selbst am Fernseher sofort gesehen, dass der den Ball trifft. So, und weiter muss man gar nicht diskutieren. Also er trifft ja zuerst den Ball aus, die Maus.
Absolut. Und es gibt ja natürlich diese, wenn du einen abräumst, also ich sag mal, Ball und Gegner gleichzeitig abräumst, ne, da ist natürlich klar, dass da kann es mal dazu kommen, dass man vielleicht mal sagt, aber das war sowas von unfassbar klar. Mhm. Der spielt ganz klar und zwar alleine den Ball.
Genau.
Und das Bein, das andere ist auch angewinkelt, ja, und ich sag dir, wenn der normal abspringt, der Holländer, vorher, dann kann der auch drüber springen, der rennt natürlich auch ein, der
knickt auch mit beiden Beinen um
und so, ne? das ist klar, ne, aber wie kann man denn sowas, also maximal war es so, ja, dass er fälschlicherweise nicht rechtzeitig gebremst hat, weil er klar sehen musste, dass Mats Hummels vor ihm am Ball ist, und dann hätte man höchstens auch einen Foul an Mats Hummels unterstellen können, aber kein Elfmeter, ey, das war unfassbar. Ich verstehe das nicht.
Nee, zumal er ja die Gelegenheit gehabt hätte, es sich anzuschauen. Ne? Aber dafür war die Entscheidung angeblich oder offenbar auch für den VAR nicht so krass falsch, als dass man ihn hätte darauf hinweisen können oder sollen oder müssen. Guck's dir bitte an. Ne?
Aber noch was, wo ich auch völlig entsetzt war, hast du die Erläuterung der Schiedsrichter im Fernsehen und auch in den anderen.
Was meinst du, die unterschiedlichen Experten-Schiris?
Ja, ja, die haben doch dabei.
Ja, ja.
Da sagt er, Elfmeter.
Ja.
Was?
Ja,
ich hätte vielleicht doch nicht, aber es war ja doch, kann man geben.
Nee, sehr unterschiedlich.
Doch, diesen Elfmeter kannst du nicht geben.
Nein, Manuel Gräfe hat es auf den Punkt gebracht. Er hat auch gesagt, den Elfmeter, den darfst du nicht geben. Wolfgang Stark, er hätte ihn gegeben. Also irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt 4 Schiri-Experten, 38 Meinungen. Ne? Aber für mich bleibt es auch dabei. Also klarer kann es gar nicht sein. Weltklasse-Verteidiger. Trifft bei seiner Grätsche mit Risiko, aber mit ganz viel Können, trifft den Ball so und trifft nicht den Ball zeitgleich mit dem Gegenspieler, sondern trifft den Ball so und dann vergeht diese Millisekunde und dann trifft er natürlich mit dem zweiten Bein auch den Gegenspieler, aber er hat nur mal vorher. Berührt ihn. Genau,
er berührt ihn. Aber nur weil der nicht abspringt, der hätte abspringen können.
Na sicher hätte der abspringen können. Ja. Ne? Ja, so, was kaufen wir uns dafür? Noch alle Chancen da in der Champions League, ist noch nichts passiert. Ja, kannst du im Rückspiel kannst du noch alles reparieren, aber es ist ja eher wieder diese Thematik. Wir haben eigentlich wirklich gedacht, so, jetzt hat der BVB den Schalter umgelegt und jetzt müssen wir schon wieder darüber philosophieren, ob das denn der Fall ist. Und jetzt gewinnen sie am Wochenende, weiß ich nicht, 8-0 zu Hause gegen Hoffenheim. Und dann ist wieder alles gut beim BVB und eine Woche später ist dann auch wieder doof. Also ich habe so das Gefühl, wir kommen einfach irgendwie auch gedanklich nicht vom Fleck.
Ja, ich muss leider eingestehen, dass meine fast euphorischen Analysen anfangen in den ersten Spielen, dass ich auch so einen kleinen Dämpfer jetzt gekriegt haben mit diesen beiden Leistungen der letzten beiden Spiele. Nochmal, es war jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber es war doch ein großes Stück Rückfall wieder. Wobei, muss man ja sagen, gegen Wolfsburg wurden auch wieder die unglaublichen 120 Kilometer geschlagen, 121, wobei Wolfsburg angeblich 127 gelaufen ist. Haben die sich vermessen oder sind die in diesen Pausen, weißt du, in diesen Dingspausen sind die da einfach, wird das auch gemessen? Sind die da vielleicht mehr gelaufen als die BVB-Spieler? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht so gesehen, aber trotzdem, ich meine, gut, sie haben auch nicht verloren, sie haben unentschieden gespielt, also die Statistik hält, ja, immer wenn sie 120 und mehr oder in den anderen haben sie kein Spiel verloren. Die steht weiter. Also daran hat es nicht gelegen. Bei Eindhoven gibt es keine Daten, weiß ich nicht, wie die gelaufen sind, aber die anderen, die vorhandenen Daten habe ich gerade genannt. Ja, und trotzdem, es ist, das war jetzt. in beiden Fällen eher ein kleiner Rückschritt, ne? Ja, würde ich auch so sehen.
Das war ein Rückschritt.
Ernüchterung, sagen wir es mal so, Ernüchterung. Genau. Also man hat ja, wir wissen jetzt noch nicht, ich meine auch die ersten Spiele, das ist ja nicht so, dass man jetzt da schon euphorisiert war und an den Titel geglaubt hat. Wir haben ja einen Aufwärtstrend festgemacht,
ja, ja,
und einen sichtbaren eigentlich, mhm, auch gegen andere Stimmen. Mhm. Aber das war jetzt, das war kein Aufwärtstrend mehr jetzt. Das war auch kein, kein Paralleltrend. Das war jetzt ein leichter Abwärtstrend, würde, mhm, ich mal sagen, bei, mhm, den beiden Spielen.
Das stimmt. So, jetzt hat der BVB an diesem Wochenende zu tun mit Hoffenheim. So, was sagst du?
Ja, was soll ich sagen? Ja, Hoffenheim. Ja, Hoffenheim, ich meine, die sind ja auch in der Krise, ne? Die haben übrigens dieses Spiel, haben die noch, dieses Jahr haben die noch kein Spiel gewonnen, ne? Mhm. Die haben jetzt keins gewonnen, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und das war jetzt nicht nur Weltgegner, muss man sagen. Ne? Gegen Union zu Hause letzte Woche 1-0 verloren. Gegen Köln zu Hause 1-1. In Wolfsburg 2-2. Gut, da war der BVB auch nicht besser. Gegen Heidenheim zu Hause 1-1. Gegen Freiburg in Freiburg 3-2 verloren. Gut, gegen Bayern 3-0 verlieren kann man. Und selbst davor, also den letzten Sieg, davor haben sie auch noch Unentschieden und Niederlage gehabt in 23. Der letzte Sieg, das ist jetzt schon, warte mal, das sind jetzt 2, 4, 6 Spiele, 8 Spiele war von 9 Spielen, den letzten Sieg von 9 Spielen. Ne? 3-1 zu Hause gegen Bochum. Also die, mhm, haben auch mal eine richtig schöne Krise. Die waren ja, du erinnerst dich, zeitlang irgendwie bei uns in Schlagnähe und mit Konkurrent um eventuelle Champions League-Plätze. Die sind jetzt mal ganz weit abgesackt schon mittlerweile mit 27 Punkten auf 9. Stelle. Und ja, die Historie. Mhm. Ist allerdings jetzt, sagen wir mal, bei den Heimspielen auch jetzt nicht so ganz prickelnd für den BVB, muss ich sagen. Also 8 gewonnen, 5 unentschieden, mhm, gegen Hoffenheim zu Hause und 8 Siege, 5 unentschieden und 2 Niederlagen. Mhm. Und bei diesen 8 Siegen waren nur 2 Heimspiele dabei, wo die mit mehr als einem Tor Unterschied gewonnen haben. Also, mhm, mit 2, also immer ganz enge, ganz knappe Dinge. Und gut, das Hinspiel der BVB in Hoffenheim 3-1 gewonnen. Also es ist schon, sagen wir mal, ein Stück weit positiv. Aber gegen Hoffenheim haben sie sich zu Hause, waren immer enge, enge Kisten. Und viele Punkte abgegeben. Ne? Also 5 Unentschieden, 2 Niederlagen, nur 8 gewonnen. Mhm. Was heißt nur 8? Also 8 gewonnen. Das ist, da gibt es gegen andere Mannschaften andere Ergebnisse. Also Freiburg ist Hoffenheim nicht.
Ja, aber der BVB wird das klar gewinnen, Punkt.
Meinst du?
Ja.
Ja, gut, der Trend sagt ja. Ich meine, klar, die haben, die sind jetzt eigentlich jenseits von Gut und Böse. Da rumpelt es ja auch an allen Ecken. Und dann, ich, ja, hab's ja gesagt,
deswegen,
kein einziges Spiel deswegen gewonnen dieses Jahr.
Also auswärts, ne, hätte ich mir jetzt Sorgen gemacht.
Ja, auswärts, ja, wobei in Hoffenheim,
ja, auswärts hätte ich gedacht, gut ausgesehen. Ja, ja, aber auswärts hätte ich gedacht, oh, das wird wie bei Wolfsburg. Da hast du einmal auch drüber gesprochen. Seit Urzeiten nicht gewonnen und und dann spielst du da irgendwie nur ein gruseliges Unentschieden. Also auswärts hätte ich gedacht, nee, das wird nichts. Zu Hause muss es auch was werden, weil die Leipziger ja an diesem Wochenende gegen die Bayern gewinnen. So, und dann hast du die auf einmal wieder schon auf dem Pelz im direkten Duell um einen Champions-League-Platz. Wir sprechen ja nicht mal mehr über Vizemeisterschaft oder sonstige Geschichten, sondern es geht ja jetzt nur noch um das Verteidigen von Platz 4.
Genau.
Ja, und deswegen musst du natürlich dieses Spiel gewinnen. Vielleicht rutscht Jadon Sancho nach zuletzt mäßigen Leistungen dann auch mal auf die Bank. Vielleicht darf dann auch Jamie Bynoe-Gittens mal wieder von Anfang an spielen. Würde ich zumindest mal einen Gedanken dran verschwenden. Also ich gehe davon aus, kommt das Heimspiel gegen Hoffenheim. Das wird erst einmal sicherlich gelingen. Ja? Punkt.
Ja,
ja, ja. Nee, du nicht so?
Du siehst, ja, doch, natürlich glaube ich, dass sie es gewinnen, aber das haben auch ein paar Kommentatoren, die haben auch mal hingewiesen, was für Spiele wir jetzt hatten. Also Hoffenheim zielt ja dazu. Das sind ja alles jetzt keine Dinger, weißt du, die du eigentlich gewinnen musst.
Na klar.
Jetzt hast du eigentlich keine Option. Du darfst jetzt keine Punkte mehr abgeben. Ja? Wolfsburg, das war eigentlich schon völlig unnötig, hat schon keiner mit gerechnet. Und ja, Hoffenheim zu Hause auf keinen Fall. Ne? Dann wird es nachher eng, weil ich meine, die richtigen Hammer, die kommen ja jetzt ganz gewaltig auf uns zu.
Der richtige, ja? Hammer zum Beispiel, guck mal, nächste Woche geht's zu den Eisernen nach Union Berlin. So, und die haben.
Meinst du jetzt, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Mit den Hammern, oder?
Nee, das ist natürlich, das ist kein Hammer. Aber glaub mir mal, und dann, du hast jetzt gesagt, das ist ein Witz, aber glaub mir mal, dass das auf jeden Fall eine ganz andere Herausforderung wird für diesen BVB auswärts bei Union Berlin als zu Hause gegen Hoffenheim.
Ja, gut, aber das ist ja trotzdem, wir reden jetzt ja nicht von Spielen gegen Stuttgart, gegen Leverkusen, gegen Bayern, was haben wir denn sonst noch alles da, weißt du, Frankfurt und dies und das, das kommt ja alles
noch, klar kommt
die richtigen Granaten, wo du auch mal mit einer Niederlage rechnen musst, deswegen, ja, ich bin bei dir. Natürlich musst du gegen Hoffenheim gewinnen und du musst aber auch normalerweise bei Union gewinnen, war ganz klar.
Also, ja. Union Berlin. Letztes Wochenende 1-0 in Hoffenheim, davor 1-0 zu Hause gegen Wolfsburg, davor 1-1 gegen Mainz. Dann haben sie mal 0-2 gegen Leipzig verloren, davor 1-0 gegen Darmstadt, nur knapp 0-1 gegen die Bayern. Ja, davor 0-0 gegen Freiburg, 2-0, achso, das war ein Freundschaftsspiel. Ja, also das ist das, was ich sage. Also Union Berlin hat sich gefangen, hat sich berappelt und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die schwieriger zu spielen werden in der kommenden Woche als Hoffenheim.
Ja, müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns erstmal um Hoffenheim kümmern. Genau. Also, ja, also ich meine, nochmal, also es war Pech gegen Eindhoven mit dem Elfmeter und trotzdem war es nicht das Spiel und das
genau. Wolfsburg war auch da nicht ist so. Mehr also, drin, da muss auch Jungs, mehr kommen.
Die Jungs müssen jetzt wieder, also da muss was kommen. Ne? Also das, ich meine, die Kritik war jetzt ja nicht überbordend, also wir haben ja jetzt nicht auf die Fresse gekriegt. Ich meine, wie gesagt, dafür ist es jetzt auch nicht angetan gewesen, aber es war auf jeden Fall war es kein Fortschritt. Ne? Und so es müssen weitere Fortschritte kommen, um nachher diese Hammerspiele auch nur halbwegs vernünftig bestreiten zu können. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
Das sind wir. Und ihr könnt eure Meinung kundtun zu all dem, was wir heute besprochen haben. Zur Situation des BVB. Wie enttäuscht seid ihr? Habt ihr auch gedacht, jetzt ist der Schalter endlich umgelegt oder wird es irgendwie mit ganz viel Mühe, Ach und Krach, die Champions League Qualifikation oder verpasst der BVB die sogar noch, weil andere noch aufrücken? Ja, wie sieht's mit dem Rückspiel gegen Eindhoven aus? Und all das. Und wer wird neuer Trainer des FC Bayern München?
Ach, das war ja gar nicht, haben wir ja gar nicht gesprochen. Ist mir auch egal. Das war ja auch noch so ein Ding, da kann man ja auch noch eine halbe Stunde, eine Stunde drüber sprechen. Das gibt's ja gar nicht. Ey.
Ja, Zinedine Zidane, Klopp wird's nicht, der nimmt sich eine Auszeit.
Das ist alles.
So.
Kommt, wir werden
kommt, schauen. Kommt Jupp Heynckes zurück mit Hansi Flick als Co-Trainer. Ottmar Hitzfeld ist die Tage 75 geworden. Ancelotti hat bei Real Madrid, glaube ich, verlängert. Aber den haben sie ja auch bei Bayern vom Hof gejagt. Meine Güte. Ja.
Da ist was los, ne?
Alonso. Ja. Tut er sich das an, der Xabi? Der hat ja angeblich so einen dicken Draht zu Kalle Rummenigge. Ja, die beiden mögen sich, die schätzen sich. Oder ist Xabi Alonso in der Wohlfühloase Bayer Leverkusen so resistent gegen alle Angebote dieser Welt? Ha?
Ja. Es sind so einige spannende Sachen, ne? Also muss man ja sagen. Und es gibt halt auch, wenn man nicht Bayern-Fan ist, gibt es auch ein bisschen was zu lachen hier und da. Das ist immer ganz schön. Ne?
Ja. So soll das auch
aber, sein. Aber wollen wir auch mal, sollen wir noch mit einem, wir beenden jetzt, ne? Ich spüre das ja, ne?
Ja.
Wo ich herzlich gelacht habe, eine Zuschrift, Mario De Luca. Meunier bei Trabzon, 3 Spiele, 3 Torvorlagen.
Ach, gibt's
bei uns
doch nicht.
3 Spiele, 3 ankommende 2-Meter-Pässe. BVB ist wie die Pest für Spieler. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwo, Mario, hast du recht. Dann habe ich an Akanji und Zagadou gedacht, zum Beispiel.
Ja.
Die wir ja auch immer auf stark in der Kritik an. Ja? Die komischerweise, wo alles auch unfassbar performt. Ja,
Roman also, Bürki, bester Torhüter der Major Soccer League.
Ja. Ja. Also, da musste ich echt lachen. 3 Spiele, 3 Vorlagen, unfassbar. Ja, super aufgepasst. Gut, also gehen wir uns mit ein bisschen Lachen aus dem aus der heutigen Folge raus, ne? Und freuen uns auf das Spiel am Wochenende.
Genau so ist es. Also, mein Lieber, ich danke dir herzlich. Kann sich heute keiner beschweren. Ich gucke gerade mal hier auf die Uhr. Eine gute Stunde. Ne? Also das nicht, dass wieder Klagen kommen. Nicht, dass wieder Klagen kommen.
Und nichts von der GEZ mehr.
Nein, nichts von der GEZ. Wir machen das nur für euch. Und deswegen kommentiert herzlich gerne und geht wohlgelaunt ins Wochenende. Michael, danke für heute.
Das wünsche ich euch auch. Ja, ich danke dir, Mathis. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche.
So soll es sein. Alle Mann. Macht's besser. Ciao.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?